Ich sage lieber Rahel, danke, hast du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, hi Jan, danke vielmals, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut über das. Genau, wir haben uns kennengelernt im Rahmen von einer Berichterstattung, die wir gemacht haben. Und zwar ist es um die Abstimmung gegangen vom letzten Herbst, wo es darum ging, dass auch vorbeiständige Personen oder Personen mit Beeinträchtigung das Wahl- und Abstimmungsrecht bekommen im Kanton Zug. Die Abstimmung war erfolgreich gewesen. Und dort habe ich dich getroffen und dir noch ein paar Fragen dazu gestellt. Ich bin Journalistin und ich leite die Redaktion von der Zuger Zeitung als Chefredaktorin.
Ja, und als du mit dem Glück so zu mir gekommen bist, habe ich so gedacht, wer ist jetzt echt die spannende Frau? Also ich konnte schon zuordnen, dass es Zuckerzeitig ist. Aber ich habe jetzt den Namen so nicht gekannt. Danach bin ich auf LinkedIn schauen, Chefredaktorin. Und dann war für mich sofort klar, die Person muss ich im Podcast haben. Und das wäre jetzt auch so, wo ich mich mit dir beschäftigt habe. Warum ist Rahel in Journalismus gerutscht?
Ja, diesen Berufswunsch hatte ich eigentlich schon sehr lange gehabt. Es hat mich einfach schon immer interessiert, wie Politik funktioniert, wie unsere Welt funktioniert. Ich habe schon früh viel gelesen, gar nicht unbedingt Zeitung, aber einfach sonst auch Bücher und Heftchen, alles Mögliche. Und es gibt, glaube ich, nicht so einen Schlüsselmoment, aber ich habe einfach immer gewusst, mal, ich tue gerne irgendwie die Welt analysieren und auch verstehen. Ich finde das einfach immer noch mega spannend. Das hatte ich, glaube ich, schon früher gehabt. Und dann war eigentlich für mich auch klar, dass ich Medien und Kommunikation studieren gehe. Das habe ich dann studiert in Freiburg. Und das war dann so die Richtung, wo ich einfach gemerkt habe, das geht in Richtung Journalismus. Und mit dem Abschluss ist sicher auch etwas, habe ich etwas, wo ich kann Journalismus machen kann. Aber jetzt im Nachhinein würde ich glaube nicht mehr das studieren.
Sondern?
Ich würde jetzt Geschichte oder Politik, vielleicht Zeitgeschichte, das kann man ja in Freiburg, so etwas würde ich wählen. Oder auch Germanistik, so Sprachen. Weil Medien und Kommunikation ist mir immer so ein bisschen zu theoretisch gewesen für das. Mhm. Also ich habe nicht wirklich im Studium gelernt, wie man journalistisch schreibt. Und das hat mir immer ein bisschen gefehlt, so der Praxisbezug. Aber trotzdem ist es eine gute Grundlage jetzt für das, was ich jetzt mache.
Und wie hast du es denn gelernt?
Learning by doing.
Also Work in Progress.
Ja, sozusagen. Also das ist ja noch spannend bei uns in der Redaktion. Es haben viele Leute einen anderen beruflichen Hintergrund. Also jemand hat Ethnologie studiert, jemand hat das KV gemacht, jemand ist Jurist, wir haben eine Buchhändlerin. Das ist alles vertreten. Und das sind eigentlich alles Leute, die einfach so in Journalismus quer eingestiegen sind. Und ich habe ein Volontariat gemacht, also zuerst ein Praktikum und nachher ein Volontariat. Und dort habe ich das gelernt, den Job. Und das ist wirklich so, das lernt man einfach, wenn man es macht und wenn man so ein bisschen ins kalte Wasser gerührt wird auch und einfach mal drauf los muss recherchieren und schreiben.
Was braucht es denn deiner Meinung nach und was lernt man eben nicht im Studium, was du jetzt eben Work in Progress gelernt hast?
Also was man sicher muss mitbringen, was man aber nicht unbedingt kann lernen, glaube ich, ist einfach Neugierde. Also wirklich Neugierde auf Menschen, auf alle möglichen Themen. Also und keine Hemmungen haben, auf Leute zuzugehen.
Eben wie jetzt bei mir mit dem Blöckli.
Genau, ja. Und dann muss man vielleicht auch mal an einer Veranstaltung, wo kein Mensch eigentlich auf dich gewartet hat als Journalistin, musst einfach sagen, jetzt gehe ich Leute ansprechen und fragen, hey, wie finden sie das da? Was haben sie für eine Meinung zu dem? Man muss einfach wirklich offen sein und auch ich glaube, man darf schon auch nicht scheu sein. So. Man muss Lust haben und Freude auf Menschen zuzugehen. Und das muss man sicher mitbringen. Und was es sonst noch braucht, ist, denke ich, sicher ein gutes Allgemeinwissen. Da habe ich auch noch mehr dazugelernt. Einfach, als ich bei der lokalen Redaktion von der Zuger Zeitung angefangen habe, habe ich natürlich, bin nicht hier aufgewachsen, sondern in Luzern. Und dort habe ich schon vieles müssen lernen über wie das so läuft in diesem Kanton und wer wo verantwortlich ist, wer kennt und alles. Das muss man schon reinkommen, glaube ich auch. Und natürlich gut können schreiben, das ist auch noch.
Wie bist du im Kanton zugekommen? Du kommst von Luzern und dann haben sie einfach jemanden gesucht und du hast gedacht, jetzt wollte ich mal wissen, wie sie dem reichen Kanton Zug so geht. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das ist Tatsächlich ist der Kanton Zug einfach ein mega spannender Ort, um als Journalistin zu arbeiten, finde ich. Ja. Weil er eben so viel...
International
auch. Ja, und es hat auch viele Gegensätze, eben so das reiche, das sehr internationale, aber auch sehr ländliche Gebiet, wo traditioneller ticken. Ja. So ja. Und bei mir war eigentlich das so, dass ich nach dem Studium habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Radio. Und im Kanal K ist das in Aarau.
Ja, kenne ich auch.
Kennst du auch. Und dann nachher habe ich dann ein Praktikum gemacht bei der Luzerner Zeitung, weil ich habe gemerkt, ich möchte eigentlich gerne lieber schreiben. Also das Radio hat mir nicht immer so zugesagt, weil man muss sich halt sehr kurz halten bei diesen Beiträgen. Ja. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich nicht so wohl, ich habe nicht so eine Stimme für das. Ja. und dass ich lieber mit Wort arbeite, mit dem, also geschriebenen Wort. Und dann ist das Praktikum gekommen bei der LZ und nachher habe ich eine Anschlusslösung gesucht und mir Zuger Zeitung gehört ja zu der Luzerner Zeitung. Und so ist dann im Zug ein Volontariat eben frei geworden. Und da habe ich dort angefangen und der Zufall hat es wollen, dass mein Partner eben ein Zuger ist.
Und so, in den Schuhen draus.
Genau, so geht es dann auf. Und wir haben uns 2009 kennengelernt und sind eigentlich seitdem zusammen. Und er wohnt eben in Walchwil, oder hat in Walchwil gewohnt. Und inzwischen wohne ich auch zu Walchwil. So ist denn das gegangen.
Was hast du jetzt in dieser Zeit über den Kanton Zug gelernt? Und aber du hast so ein bisschen angetönt, die Gegensätze. Aber was ist so, wo du so in das neue Gefilde reinkommst, ist noch nicht so klar gewesen, wo du jetzt würdest sagen, wenn man jetzt mich fragt, der Kanton Zug ist das, oder würdest du beschreiben, was, wie würdest du ihn beschreiben?
Also so, dass sicher so ein paar Klischees, die es gibt, ich glaube, die treffen auch zu. Also man hört hier viel Englisch, man sieht die teuersten Autos, es ist einfach viel Geld rum. Ich finde so die Klischees, auch mit den vielen Expats, die hier leben, das nimmt man auch wahr und ich glaube, das trifft auch zu. Andererseits aber hat Zug auch, finde ich, so eine Seite, wo man eben in all diesen Vorurteilen nicht so gehört. Und das ist einfach sehr eine herzliche Bevölkerung, mega tolle Leute, die einem super aufnehmen. Ich glaube, man kennt sich, also viele Leute kennen einander, es ist relativ schnell, ist man gut vernetzt. Und ich finde, was auch so ein Vorurteil ist, ist, dass im Kanton Zug nichts los ist. Und das finde ich stimmt überhaupt nicht. Also Zug hat eine mega lebendige Kulturszene und es ist so viel los und ich gehe auch gerne hier am Abend weg. Und, ja.
Was ich jetzt auch sehe, Thema, wenn ich jetzt mit der Politik zu tun habe, es ist sehr niederschwellend. Also du kommst sehr schnell an gewisse Stellen an, wo ich Kolleginnen, Aktivistinnen habe, jetzt in anderen Kantonen, wo die Strukturen so gross aufgebläht sind, dass sie nicht einfach könnt jetzt abmachen mit dem Regierungsrat und einen Kaffee trinken und mit ihm diskutieren. Das ist im Zug eher möglich. Oder
ja.
Die Stelle oder jetzt auch zu einem Unternehmer wie Walter Speck oder so, ist wie der Zugang viel schneller da im Kanton Zug. Merkt ihr das von den Medien auch?
Ja, ich würde das voll unterschreiben. Also wirklich, dass wir von gewissen Politikerinnen auch die Handynummern haben und denen direkt anrufen können. Das hat sich natürlich ein bisschen geändert, weil inzwischen hat fast jede Direktion von der Regierung und jede Gemeinde hat eine Kommunikationsbeauftragte. Ja. Das ist heute nicht mehr so einfach, weil wir müssen oft dann über die gehen. Ja. Das wird so ein bisschen gefiltert sozusagen. Aber die Wege sind wirklich kurz und es ist natürlich, glaube ich, wirklich einfacher jetzt als Journalistin da mit einem Regierungsrat oder Rätin ein Interview machen und das relativ schnell zu organisieren, als das jetzt in Luzern der Fall ist, wo ich einfach so ein Vergleichswert kenne. Und Luzern ist einfach viel der grössere Kanton. Ich denke, es hat auch ein bisschen mit der Grösse zu tun. Und ja, wenn man im Kanton Zug unterwegs ist, ist auch alles nahe. Also ich fahre sehr selten Auto, ich fahre aber nicht so gerne Auto und ich bin immer mit ÖV unterwegs und da ist man eigentlich überall in einer relativ kurzen Zeit.
Ja, außer eben, wenn du irgendwie in die Höhe musst, als Rollstuhlfahrer, irgendwie auf allen Wind oder so, dann wird es schon wieder ein bisschen abenteuerlicher, aber alles, was so Bar, Zug, Steinhausen kam, Hühnerberg und so ist, das ist schon gut erreichbar.
Das in der Ebene.
Ja.
Mhm.
Und das auch mit der S-Bahn. Also ja. Die S-Bahnen sind, glaube ich, was den Kanton Zug und auch Luzern betrifft, recht gut auch vernetzt.
Ja, ja.
Wo ich auch bei den anderen Kantonen gesehen, wo auch das mit der Barrierefreiheit, aber man muss einfach ausklammern, und das weiss man, wenn man den Podcast los, der Bahnhofzug ist einfach immer wieder im Jahr 26 mein grösstes Ärgernis. Und darum muss es einfach so Platz haben. Aber das muss man nicht thematisieren. Auf was ich zurückkommen ist, du bist ja dann zum Zug eine Zeitung gekommen und nachher dann ziemlich schnell vorwärts gemacht. Sieht man so, wenn man so den beruflich Werdegang sieht, was hat denn der Ärmel so reingenommen, dass man so zielgerichtet vorwärts gemacht hat als Rahel?
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich habe das eigentlich gar nicht immer so gesucht, so eine Führungsposition. Mhm. Aber es hat dann einfach eine Vakanz gegeben bei uns im Ressort. Da bin ich das erste Mal Ressortleiterin geworden. Und ich denke, ich bin einfach jemand, der auch gut organisieren kann und so Planung, ich kann gut Übersicht behalten und so. Das liegt mir. Und so habe ich dann das bekommen, ja. Und ich habe dann auch gemerkt, das macht mir Freude. Und dann ist dann die Frage aufgekommen nach einer stellvertretenden Chefredaktion, genau, nach dem Posten. Und ja, es hat sich einfach so ergeben. Ich kann es gar nicht so anders sagen. Es hat sich die Möglichkeit ergeben und ich habe gemerkt, mal, das passt mir. Und jetzt auch die Chefredaktion, die habe ich ja vorher noch mit einem Kollegen zusammen in einer Co-Leitung gemacht. Und er ist jetzt in Pension gegangen, Frühpension. Und seitdem mache ich das jetzt alleine. Und das, ja, ist eigentlich auch gut gewesen, dass ich zuerst noch das gemeinsam mit jemandem machen konnte, um ein bisschen in dieser Übergangszeit ein bisschen profitieren von ihm seinem Wissen. Er hat sehr viel Erfahrung gehabt. Und jetzt fühle ich mich auch genug sicher, um das alleine zu machen. Ja. Aber aktiv gesucht habe ich das eigentlich nicht unbedingt.
Sondern es hat einfach immer Klick gemacht.
Ja.
Man hat es einfach gemacht.
Ja, das kann man schon so sagen.
Was braucht es, um eine Zeitung zu leiten?
Also grundsätzlich eben, glaube ich, einfach Empathie fürs Team und auch so ein bisschen die Fähigkeit, einfach ein Team auch zusammenzuhalten und die Leute zu motivieren, obwohl der Journalismus eben mega ein schwieriger Job ist. Mhm. Also das meine ich in dem Sinn, dass halt die Medien in der Krise sich befinden und immer müssen sparen. Ich glaube, das muss man irgendwie haben, dass man kann auch einfach zeigen in den Leuten und im Team, wieso das eben wichtig ist und wieso die Arbeit einen guten Sinn hat, den wir machen. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie so überbringen kann. Ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten. Und schon auch, das ist jetzt auch das, was ich auch von einem Chef oder Chefin erwarte, einfach, dass man den Leuten zulässt und merkt, wo sind sie gut, wo kann man sie einsetzen. Und ich möchte so ein bisschen eine Kultur fördern, dass man einfach ehrlich und offen ist miteinander und über die Themen auch redet, die einen beschäftigen. Also das. Plus eben, das bin ich auch immer noch am Lehren. Ich glaube, man lernt nie aus, auch in dieser Position oder egal, überall im Leben. Also ein Gespür habe für die guten Geschichten und das ist manchmal auch ganz schwierig. Also manchmal tun wir etwas beurteilen und merken nachher, ja, ist jetzt das wirklich die Geschichte wert gewesen? Aber ja, so etwas einschätzen, ist es relevant für unsere Leserschaft oder wenn wir überhaupt etwas daraus machen, dass ich glaube, das ist auch so ein Gespür, das man braucht.
Und wie übst du das Gespür? Also du einfach auch wieder Work in Progress, dass die Sensoren immer feiner werden? Oder wie machst du es?
Also es ist oft so ein bisschen ein Bauchgefühl, würde ich sagen. Ein bisschen mehr Bauch als Kopf, glaube ich. Und dann durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion. Also ich merke oft, dass ich vielen Sachen auch nicht so ganz sicher bin, ob ich jetzt da würde etwas machen würde. Und dann frage ich vielleicht die Person, die ich weiss, die hat sich auch schon mit dem Thema beschäftigt oder die kommt von dem Ort, wo da etwas stattgefunden hat. Und so hat jeder und jede bei uns im Team so ein bisschen Expertise auch. Und ich versuche, die Leute einzubeziehen und zu fragen, hey, was findet ihr? Und machen wir da etwas? Also das ist mir ganz wichtig. Ich bin selber überhaupt nicht immer sicher mit meinen Entscheiden. Und ich tue wirklich auch auf die Leute zugehen und sie fragen, hey, was meint ihr? Und lass mich auch mal belehren oder mal lassen, ja, vielleicht eine Meinung ändern. Das finde ich eigentlich auch noch wichtig, dass man das kann.
Was hast du über dich gelernt, seit du leitende Person bist?
Ja, dass es eine harte Schale braucht. Okay. Und dass ich das schon auch nicht immer hatte. Aber ich habe das jetzt ein bisschen aneignen. Also es gibt halt ja schon viel Kritik. Und ich merke schon ein bisschen so, dass wenn Leute unzufrieden sind, melden sie sich eher, als wenn sie zufrieden sind.
Immer. immer. Das ist so.
Und also, ja, einfach... Wenn du halt mehrmals am Tag zu hören bekommst, die Zeitung wird immer teurer, aber immer schlechter und so. Oder? Also, es gibt schon viel Kritik, die man aushalten muss, manchmal auch aus der Politik, wenn Parteien finden, wir sind einseitig gewesen, oder eben, wir versuchen ja wirklich ausgewogen zu sein, aber bei irgendjemandem kommt es immer schlecht an, wenn wir etwas machen.
Vor allem die Person, die dann vielleicht in der momentanen subjektiven Kritik steht.
Genau, ja. Und das aushalten, finde ich, ist etwas, das musste ich lernen, dass man einfach auch nicht alles persönlich nimmt. Und das, ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also, dass Sachen, die meine Rolle als Chefredaktorin betreffen, versuche ich einfach nicht zu persönlich nehmen, weil das hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern mit uns als Zeitung. Und ich tue die Zeitung einfach quasi repräsentieren.
Aber das lernst du ja auch nicht. Das musst du auch wieder... Work in progress lernen, oder?
Ja, ich glaube, da kommt auch mit der Erfahrung kommt auch ein bisschen Gelassenheit. Ja. Das merke ich schon auch bei älteren Kolleginnen und Kollegen, die das noch ein bisschen lockerer nehmen können. Und das ist etwas, was ich glaube auch noch dazu lernen kann. So ein bisschen mehr Gelassenheit. Und dann mal sagen, du, vielleicht habe ich etwas falsch entschieden, aber ich stehe dazu. Und der nächste Tag kommt wieder und es muss wieder etwas Neues entscheiden.
Und so, wie ich die Redaktion wahrnehme, sind ihr recht gut im Spiegel, intern. Oder wenn jetzt eine Kritik reinkommt, dass sie die anschaut, intern, und nachher entscheidet, muss man jetzt da korrigieren oder kann man das so stehen lassen oder so. Das merkt man schon recht gut in der Zugezeit.
Okay, ja, das ist gut zum Hören. Also ich habe auch das Gefühl, ja, dass man... Wenn wir einen Fehler machen, dann finde ich auch, muss man einfach dazu stehen. Und heute in der Medienwelt, es muss immer schnell gehen, man ist unter Druck und so. Und ich versuche halt eben auch nicht so zu überborden, dass man einfach etwas, irgendwie, wo man erfahrt, gerade raushauen und so. Genau, dort versuche ich schon auch so einfach immer fair zu bleiben und ausgewogen. Ja.
Und was ist es denn für eine Kritik? Also ist es denn mehrheitlich inhaltlich? Oder weißt du, ich habe gerade den Dokumentarfilm gesehen, Jacinda Ardern.
Okay.
Das ist ja sie, yep, von Neuseeland. Yep. Und sie hat letztes Jahr ihre Autobiografie geschrieben und aus dem heraus ist dann auch ein Dokumentarfilm passiert. Und dort ist auch viel auch sie als Frau kritisiert worden. Mhm. Merkst du das auch, dass wenn Kritik kommt, es nicht nur inhaltlich ist, sondern dass auch die Frauenrolle auch mitspielt? Oder ist es einfach, er hat von mir so interpretiert oder so, wie ich jetzt gerade unter dem Film das so angeschaut habe?
Ich würde sagen, oft ist es eher hat es nicht mit mir zu tun, sondern es ist eben die Zeitung, die teurer wird und dünner. Okay. Oder inhaltlich findet man eine Gewichtung nicht gut von uns.
Okay. Also,
das, aber das Thema, das du ansprichst, finde ich schon auch sehr auch interessant und wichtig. Und ich habe es insofern ein bisschen erlebt, dass wo mein Co-Chef noch aktiv war, sind sehr viel mehr Leute auf ihn zugegangen, ja, und haben mich als Frau, als jüngere Frau, nebendran nicht so wahrgenommen, sage ich jetzt. Also, aber das hat auch damit zu tun, dass er halt ein bisschen die bekannter Persönlichkeit war, weil er einfach länger dort gearbeitet hat. Das habe ich jetzt nicht unbedingt, hat mich jetzt nicht so betroffen gemacht. Aber ich kenne schon auch Redaktorinnen bei uns, die das schon erlebt haben. Zum Beispiel eine ist eine Kollegin, die jetzt nicht mehr bei uns arbeitet, die ist mal an einer Präsentation von einem Bauprojekt. Und dann hat man sie ernsthaft gefragt, ob sie als eine junge Frau da im Stand ist, dann über so ein Architekturprojekt zu schreiben. Und ja, so Zeugs, das ärgert mich schon. Und das habe ich dann aber auch diesen Leuten sehr mitteilt und die haben sich dann nachher auch entschuldigt. Also das gibt es schon, aber jetzt ich selber bin eigentlich, ich würde sagen, ja, 90% der Fälle bin ich ernst genommen worden.
Also das ist cool. Weil das wäre jetzt gerade auch noch so ein anderes Thema, das ich anschneiden will. Weil das ist ja du mir geschrieben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wo ja auch in dem Dokumentarfilm recht gekommen ist, weil sie ja in dem, dass sie Premierministerin geworden ist, in dieser Zeit ist sie gerade schwanger geworden, nachher ist auch die thematisiert worden, geht das überhaupt nachher im Mutterschaftsurlaub oder in Mutterzeit, wer führt denn das Land und alles, und wie du mir das geschrieben hast, auch als Thema, und ich denke, kann man vielleicht auch gut Brücke schlagen.
Ja, das beschäftigt mich schon auch. Ich habe zwei kleine Kinder und ich bin auch in dieser Zeit, eigentlich, wo meine erste Tochter erst noch wirklich eins war, ja, genau, etwa eins, bin ich auch in die Chefredaktion von der Luzerner Zeitung.
Zucker?
Ja, also Chefredaktion der Luzerner Zeitung. Okay, so, dort bin ich als Zucker-Chefredaktorin eben dabei.
So ist das, genau. Aha, jetzt, ja.
Ja. Und das ist mir schon auch, ja, doch ein Anliegen, dass eben auch Frauen mit kleinen Kindern so die Posten übernehmen. Und ich möchte in dem Sinn auch so ein bisschen vielleicht ein Vorbild sein. Also es klingt so blöd.
Aber nein, ich sehe das schon auch. Oder?
Ja.
Also man muss allgemein Gesellschaft und Beruf vielleicht inklusiver denken. Mhm. Nicht nur, das ist auch wieder, ich bin halt gerade so geflasht, wenn man dann so ein Gruppenbild von Regierungschefs sieht und dann sie als einzige Frau, wieder dein Beruf auch ähnlicher geht. Und ich gehe ja dann noch einen Schritt weiter, ich will es ja noch diverser
haben. Ja, genau.
So.
Ja.
Und es ist schon ein Ziel, dass es oder ein gelebtes Leben ist für mich ein inklusives Leben. Und dass es dann nicht mehr nur darum geht, was, also ich will nicht Tokenism, also dass man einfach irgendwo etwas anstellt, sondern dass es ums Individuum geht. Aber wie das Individuum aufgestellt ist, müsste eigentlich egal sein.
Ja, ja, das stimme ich dir voll und ganz zu. Das sehe ich auch so. Und aber ich, man will ja dann auch nicht eben für eine Quote gewählt werden oder ausgewählt oder ausgesucht werden, sondern eben, weil man einfach individuell
gut
ist für diese Position. Ja. Und eben, ich glaube, jetzt in der Medienbranche gibt es schon noch sehr viele Männer einfach in Chefredaktionen. Und ich finde das einfach super, wenn das aufgemischt wird. Und ja, ich glaube, bei uns im Team haben wir die Geschlechtergleichheit haben wir wirklich super. Also wir haben etwa gleich viele Männer wie Frauen und wir arbeiten wirklich sehr gut zusammen, finde ich. Und ja, aber ich, was mir auch noch wichtig ist einfach, aber ich bin eine Mutter, die gerne arbeitet, die relativ viel arbeitet, mit 80%. Und ich will aber nicht, dass das von allen Frauen erwartet wird. Oder? Es soll einfach jede Person so machen, wie es für sie passt. Und es ist streng mit zwei kleinen Kindern, aber der Job ist auch für mich ja, tatsächlich auch ein guter Ausgleich zum Familienleben. Es ist, ja, ich finde, ich brauche wie beides im Moment. Und ich bin mega gerne mit meinen Kindern an meinem freien Tag und am Wochenende, aber ich gehe auch mega gerne arbeiten. Und ich finde, das schließt sich wie nicht aus oder es setzt sich eben nicht ausschließen.
Braucht es denn mehr Organisation oder ist es so eingespielt?
Also jetzt mein Partner und ich haben uns schon sehr gut eingespielt, würde ich sagen. Er arbeitet ein bisschen weniger als ich, er arbeitet 60%. Und wir haben auch, dank den Grosseltern, haben wir halt wirklich auch gute Betreuungssituation, was längst nicht alle Leute so haben. Da bin ich mega dankbar. Und es braucht aber gleich viel Organisation, wenn ich jetzt so überlege. Also es ist überhaupt nicht easy. Oder? Es braucht vor allem, finde ich, viel Absprache. Und es braucht von mir, jetzt als Frau, es sind ja oft Frauen, die daheim alles managen und einfach auch nicht nur zum Beispiel putzen, sondern eben einfach viele Sachen im Kopf haben, den sogenannten Mental Load.
Denken, genau. An das denken, an die Veranstaltung denken.
Ja. Und dort versuche ich wirklich aktiv mich ein bisschen zurückzunehmen. Das habe ich auch müssen lernen, weil sonst wächst einem das alles über den Kopf. Und das ist auch nicht immer einfach. So einfach zu sagen, das überlasse ich jetzt meinem Partner und er soll es so machen, wie er will. Und ich nehme mich daraus, weil sonst platzt mein Kopf vor lauter immer dran denken und organisieren.
Ja, das mit dem Kopf platzen, das kenne ich sehr, sehr gut. Auch wegen anderem. Aber wie geht es denn, wenn das Leben dann noch reinkickt, wenn dann plötzlich vielleicht etwas Unerwartetes reinkommt oder plötzlich ein Telefon kommt, dass die Tochter krank ist oder dass etwas passiert ist und man ist jetzt gerade am Arbeiten. Wie managst du das?
Mhm. Ja, ich glaube einfach mit Flexibilität und halt irgendwie, manchmal braucht es so originelle Lösungen und dann halt gleich einmal heimgehen. Also jetzt, aber ich habe das Glück, dass mein Partner auch sehr flexibel ist und er jetzt eben auch dann oft kann übernehmen oder schauen. Oder wir haben auch gute Nachbarn, wo man könnte fragen, wenn es einmal brennt. Und so haben wir das bis jetzt gut können machen. Aber ja, manchmal muss man wirklich halt, wird der Tag anders, als man sich vorgestellt hat. Oder man kann am Wochenende nicht das machen. Oder man kann vielleicht mal nicht in den Ausgang, wie man etwas Lust hat drauf, sondern man muss da halt daheim bleiben und so.
Ja, und ich denke auch eben, wahrscheinlich, man macht es ungern, aber man könnte auch, wenn man vielleicht ein Kind krank ist, durch das Homeoffice vielleicht auch mal etwas von daheim aus machen. Aber eben, dann muss man auch wieder schauen, dass man dann irgendwo auch wieder einen Cut machen kann, dass nicht alle miteinander in einem Brei verschwimmen.
Ja, ja, genau so. Und gerade im Journalismus ist es nicht so einfach, manchmal den Job vom Privaten zu trennen. Weil, ja, wenn ich zu Walchwil in Coop gegangen werde, ich manchmal auch angesprochen, weisst du, auch an meinem freien Tag.
Ah,
so,
okay.
Hey, hast doch dort das und das geschrieben? Und es gibt auch vielleicht mal Kritik. Und wieso habt ihr da nicht das und das? Und dann, ja, manchmal würde ich am liebsten auch sagen, hey, jetzt, heute habe ich im Fall frei, jetzt will ich gar nicht über das reden.
Das ist so.
Aber manchmal muss ich da halt gleich irgendwie drauf eingehen.
Und wie gehst du mit deinem medialen Zwilling um?
Ja, also, ich hatte da auch ein Coaching gehabt und das habe ich mit der Coach, die ich hatte, recht angeschaut. So, was ist meine Rolle und was bin ich als Persönlichkeit oder als Privatperson sozusagen? Und ich glaube, ich habe das noch nicht abschliessend geschafft, also die Trennung. Aber das ist auch ein Prozess, glaube ich. Der kann auch noch ein bisschen weitergehen.
Ja, man kann, glaube ich, nur, oder ich kenne ja das in mehreren Formen. Also ich kenne mich ja als Jan, als persönlicher Jan, aber dann bin ich noch irgendwie der Jan, der in der Öffentlichkeit steht. Da bin ich aber irgendwo noch ein Aktivist, der auch irgend allem gefragt wird. Und ich habe das Recht, breit zu wissen über das, was ich referiere oder über das, was ich lebe. Aber nicht alle Dynamiken in einer inklusiven Thematik habe ich gerade auf dem Schirm. Und dann habe ich auch lernen, sagen, ich kann nicht zu allem etwas sagen. Mhm. Aber wenn ich rausgehe, wenn ich weiss, ich bin unterwegs, dann weiss ich, dass ich gleich irgendwie immer auch eine Rolle für eine öffentliche Person haben. Und darum habe ich für mich ganz fest rausgenommen, den Podcast, der bei mir daheim stattfindet, ist wahrscheinlich der nächste, realste Jan, wo ich vielleicht draussen jetzt nicht jeden Satz so würde rauslassen, wenn ich sage, da in diesem Podcast ist einfach der Jan, wo er halt, wenn ich draussen irgendetwas sage, schon auch für eine ganze Community sagen.
Ja, ja. Also so, dass du auch eben etwas Persönliches preisgibst an dem, in diesem Podcast, oder?
Wo vielleicht halt jetzt auch nicht jedem oder jeder passt, aber es ist halt meine subjektive Wahrnehmung über gewisse Themen, die dann halt im Podcast, in dieser Momentaufnahme passiert, wo ich vielleicht nach 10 Minuten auch wieder würde anders sagen. Aber das ist ja gerade spannend an diesem Format. Es passiert einfach.
Und das ist authentisch, oder? Ich glaube, das macht einem ja authentisch und das haben auch die Leute gern.
Das ist so. Wie war denn der Wechsel von einer grösseren Stadt ins Dorf, in Coop, wo man angesprochen wird?
Ja, das war schon also auf mehreren Ebenen speziell für mich, glaube ich. Also beruflich eben an dem Ort zu wohnen, wo du auch arbeitest als Journalistin, das ist mal ganz etwas anderes, als wenn du die Distanz hast von Luzern und Zug. darum tue ich auch, also ein grosser Teil von meinen Freundinnen, die wohnen auch in Luzern. Nicht nur, aber auch. Und ich tue gerne mit ihnen auch über meine Arbeit reden, weil dann bin ich völlig frei und dann kann ich alles erzählen. Und in Luzern interessiert das die Leute einfach weniger, was ich da über meine Erfahrungen bei der Zugerzeitung erzähle. Und im Zug muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Also das ist so ein bisschen ein Unterschied. Und privat, ja, habe ich auch jetzt mega einen Tapetenwechsel einfach gehabt. Also Luzern eben ist eher...
Du bist in Stadt gewesen.
Ja, genau. Also ich bin in der Stadt aufgewachsen und habe nachher auch in der Stadt in einer WG gewohnt. Wobei der Ort, wo ich aufgewachsen bin, Wesmeli, ist so ein Quartier, das auch fast ein bisschen dörflich ist. Ja, also das ist halt wirklich anders, wenn du an einem Ort bist, wo mit dem Velo überall hin kannst, wo es ganz viele Kaffees hat, wo du so viel Auswahl hast, wo du Leute treffen willst. Und du hast eigentlich all deine Leute um dich herum und kannst schnell schreiben, hey, machen wir das, dieses zusammen. Hat einen Markt, wo kannst du einkaufen am Wochenende und so. Und zwar viel ist das komplett anders. Aber ich habe es auch mega... mega schätzen gelernt und lieben gelernt, ja. Also,
ein bisschen die Ruhe.
Die Ruhe schon auch, ja. Also so ein bisschen das Fenster aufmachen und auf den See rausschauen, das ist
schon schön.
Es ist mega schön, muss ich sagen. Ja. Und, aber es hat auch damit zu tun mit dem Haus, wo wir wohnen, mit ganz tollen Nachbarn, mit einem wirklich schönen, grossen Garten. Also wenn das nicht wäre, würde mir, glaube ich, auch etwas fehlen. Plus, es ist nahe vom Bahnhof. Also ich fahre nicht gerne Auto, das habe ich schon mal gesagt.
Nein, und dann ist ziemlich schnell das Zug, oder?
Genau.
Mit der S-Bahn.
Ja, also die Nähe S2. Vom Bahnhof, S2, genau, ist mir wichtig gewesen. Und ja, das habe ich auch schon mal mir so ein bisschen überlegt. Ich glaube, es hat auch bei mir recht eine Horizonterweiterung gegeben, weil ich habe natürlich auch so ein bisschen Vorurteile gehabt gegenüber auch Walchwil zum Beispiel. Oder einfach so, das ist ein Ort, einfach vor allem ein Ort, wo die Steuern ganz tief sind, wo nur Reiche wohnen und so. Und wenn man dann aber dort wirklich die Leute auch trifft, mit ihnen ins Gespräch und einmal am Stammtisch hockt, dann ist das einfach auch eine tolle Welt, ein toller Mikrokosmos, wo so viele Meinungen aufeinandertreffen oder so viele verschiedene Leute, die ich eben ja, auch cool finde. Und das hat meinen Horizont auch ein bisschen erweitert, würde ich sagen, weil in Luzern bin ich eher ein bisschen in meiner Bubble drin.
Ja, da gibt es mehr. Also so in der Stadt ist es natürlich einfacher, sich in eine Bubble zurückzuziehen, wo man vielleicht jetzt in einem Dorf oder so halt schon ein Dorf-Bubble ist, aber die Bubble wahrscheinlich so kleine Biotope hat, die sich aufeinandertreffen.
Ja, absolut, genau.
Doch, doch.
Ja.
Und wenn wir jetzt so den Ausblick machen, was steht so im Jahr 26 bei dir gross irgendwo drauf, auf was freut sich du am meisten?
Also ich freue mich vor allem auf die Ferien mit meiner Familie sicher. Wir haben jetzt gerade geplant für im Sommer. Da wollen wir auf Dänemark und wir gehen mit dem Zug, wo man das Auto verladen kann, von Lörrach auf Hamburg. Mm. Und dann fahren wir dort an die dänische Nordseeküste. Und das ist im Sommer, das freue ich mich mega. Und ja, also sicher eben so die eigenen Kinder gesehen wachsen und meine grössere Tochter wird im Sommer in die Schule kommen. Das ist schon ein mega...
ein grosser Meilenstein.
Ja, ein grosser Schritt, wo ich mich auch so drauf freue. Und das ist sicher privat. Und beim Arbeiten ja, sind es die Wahlen im Kanton Zug. Das ist natürlich für uns ein Riesenthema. Und da müssen wir jetzt an die Planung gehen. Und da gibt es schon erste Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten, die gesagt haben, ich komme wieder oder ich komme nicht mehr. Und da wird es schon viel Bewegung geben und das ist mega spannend. Und auch die ganze Untersuchung von dieser PUC, die da läuft im Kanton Zug, wegen dem Grundstückkauf in Oberägeri. Das ist auch für uns, denke ich, das wird uns noch länger beschäftigen und ist auch mega spannend.
Was meinst du, wie wird sich thematisch der Wahlherbst und was wird sich drüllen? Wenn du jetzt so in eine, ich habe jetzt keine Glaskugel da, aber so könntest du so ein Prediction oder so.
Also inhaltlich glaube ich schon, wird das Thema Wohnen immer grösser. Und das beschäftigt einfach die Leute extrem. Das merken wir auch, wenn wir unsere Artikel so ein bisschen analysieren, welche das am meisten online natürlich gelesen werden oder geklickt werden. oder auch Abos auslösen. Das ist schon das Thema. Wohnen ist einfach riesig.
Ja, das, aber wir haben es lange probiert, irgendwie abzudrücken. Es ist ja immer, also seit ich politisch denken kann, ist im Kanton Zug zum kostengünstigen Wohnraum. Aber jetzt kommt es ein Drall über, vor allem wegen dem Wegzügeln von vielen, wo nicht mehr kannst einfach sagen, ja, das ist so eine Kamelle, wo man halt immer wieder zückt, wenn man den Kanton Zug kritisieren will. Das wird schon immer grösser.
Das glaube ich auch. Und es ist vor allem noch spannend. Früher war das so ein Thema allein von der Linken eigentlich. Ja. Und inzwischen sind eben auch alle bürgerlichen Parteien haben mehr Vorstösse und so haben zum Thema Wohnungswesen. Einfach zum, ja, das zeigt sich wirklich, es ist in allen Parteien angekommen, dass das irgendwie so nicht weitergehen kann. Und natürlich ist auch die Frage, eben, wie attraktiv darf der Kanton Zug noch oder wie attraktiver soll er noch werden? Und was hat das für Folgen, wenn die Steuern eben noch weiter runtergehen und so? Wobei eben in dieser Diskussion haben wir ja letzten Herbst eine Abstimmung gehabt über Steuergesetz. Und dort hat sich eigentlich gezeigt, dass die tiefen Steuern ja schon einen Rückhalt haben in der Bevölkerung. Das finde ich auch mega spannend. Ja, aber ich glaube, das Thema Wohnungen, Wohnungsnot und wie man dem begegnet, das ist wirklich eines der wichtigsten.
Und ich bin ja auch aktiv immer dran an der Behindertenpolitik vom Kanton zu. Und dort diskutieren wir auch oft in so verschiedenen Gremien. Eben, dann will man irgendwie selbstständige Wohnen fördern, wieder weg von den Institutionen. Aber dann sagen mir viele Leute, ja, wie soll ich das überhaupt mit meiner IV-Rente zahlen? Und vor allem, ich habe jetzt die Möglichkeit, in einer Baugenossenschaft Zeit zu haben. Aber wenn du einen Elektrorollstuhl oder eine Mehrfachbehinderung hast und dann halt mit einer Rente lebst, wo du vielleicht musst ein 3,5-Zimmer haben sogar einfach rein von der Logistik her, dann kannst du das nicht zahlen. Und dann musst du irgendwie wie so betreutes Wohnen gleich von der Institution nehmen, aber willst du irgendwie selbstständig leben. Willst du
nicht abhängig
sein? Genau, und das ist schon auch das, was ich immer wieder sage, das wird auch Behindertenpolitik recht formen, wie sich da der Kanton Zug entwickelt. Also das schaue ich immer mit Stirn runzeln. Ich kann einfach wieder sagen, ich habe einfach wieder mal Glück gehabt, dass meine Eltern da Hauswahl gewesen sind und nachher ist da eine Wohnung frei geworden und da konnte ich da haben. Aber ich habe es dann auch so halt sukzessive. Also die Wohnung war auch nicht so barrierefrei gewesen am Anfang und dann habe ich Schritt für Schritt angebracht. Und eben jetzt mit der Gründung von der eigenen Firma bin ich mir schon am überlegen, wie ist es denn mal mit Zügeln. Aber jetzt muss ich da bleiben, weil meine Wohnung kostet 980 Franken.
Ja.
Also, ich muss immer ein bisschen ruhig sein, wenn es irgendwie um Wohnungspreise geht. Und vor allem, sie ist noch recht zentral. Oder? Ich bin da 5 Minuten am Bahnhof Alpenblick, wo 4 Minuten auf Zug hat oder 24 auf Luzern. Also für mich ist super, aber das wird auch Thema Behindertenpolitik immer mehr einen Druck aufgeben.
Ja, und eben, es gibt viele Häuser, die jetzt langsam so in die Jahre kommen und die müssen dann eben irgendwann umgebaut werden und dann wird es einfach immer noch teurer. Das ist ja so der Fluch.
Ja, was ich dann einfach sage, oder, wenn wir jetzt die Institutionen anschauen, dann sage ich, dort muss dann auch ein Transformationsprozess passieren, dass halt jetzt ein ZUWB nicht sagt, wenn du in die ZUWB gehst, dass du alles musst haben, wenn du dort reinkommst, sondern dass du mir kannst sagen, ich brauche einfach die Infrastruktur. Aber ich kann allein wohnen, ich brauche vielleicht ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, als dienstleistende Perspektive müssen sich Institutionen eher bewegen, dass sich vielleicht auch dort der Druck rauskommt, weil rein von der Infrastruktur her könnte sie das bieten, wo viele Menschen suchen, aber sie suchen natürlich vielleicht Betreuung nicht so stark, wo dann jetzt einfach wie musst mitziehen.
Ja.
das ist jetzt momentan auch Thema bei uns in der Behindertenpolitik im Kanton Zug, wo immer mehr kommt. Vor 5-6 Jahren hat man mich noch ein bisschen belächelt, als ich das gesagt habe. Jetzt ist es aktiv auf der Traktandenliste. Was machen wir mit einem kostengünstigen Wohnraum? So.
Ja.
Oh, ja, du, die 3/4 Stunde sind extrem schnell durchgegangen.
Sind sie jetzt
ja,
schon durch?
Ja, fast. Ah, ja. Wir sind dran. Aber wie jede Gästin oder Gast, darf Rahel mir noch 1-2 Fragen stellen?
Ja, ich habe mir natürlich etwas überlegt, was auch mit Medien zu tun hat. Und zwar nimmt mich Wunder, wie du eigentlich durch Medien konsumieren. Durst du hören, schauen, lesen und... Bei welchen?
Alles das!
Alles das!
Ich habe Zugezeitung online abonniert. Was ich mir würde wünschen, ist von der Zugezeitung, dass man noch eine Vorlesefunktion hat.
Ja.
Kommt die?
Ich meinte es, die sollte es eigentlich geben. Aber ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich müsste es nachschauen.
Ich müsste es auch noch einmal, weil das mache ich etwa die jetzt bei der Republik. Dort kann ich ganz klar vorlesen drücken.
Ja.
Bei der Zugezeitung ist es noch nicht so klar ersichtlich. Dann müssen wir auch noch einmal schauen. Vielleicht gibt es die. So schaue ich viel, dass ich so gewisse Artikel wie zusammensuche und dann auf Play drücke und dann irgendwie da eine Wäsche mache oder so. Ja. Also, ich tue eigentlich Medien so konsumieren und sonst viele Podcasts hören halt und vertieft etwas vielleicht analysieren und sonst immer noch sehr viel Tagesschau. Aber auch nicht mehr zu viel, weil jeden Tag, das würde glaube ich im Gemüt nicht so gut tun, aber ich tue vielleicht also aus 7 Tagen vielleicht 3-mal so Nachrichten konsumieren, vor allem auch noch Bilder, also so ein Tagesschau, weil sonst würde es meinem Gemüt nicht mehr gut gehen momentan.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich habe mich auch ein bisschen zurücknehmen bei so Tagesschau schauen, weil vor allem, wenn ich es zu spät am Abend noch schaue, es wühlt einem einfach auf und so. Ja, ich kann das auch nicht jeden Abend.
Nein, und vor allem eben bei mir jetzt durch die Gründung und durch das, was ich jetzt an... Ich finde manchmal, wie dual das Leben ist. Manchmal ein bisschen sehr poetisch, tragisch, oder? Wenn ich jetzt schaue, was auf der Welt passiert. Und ich habe persönlich so einen Boost, auch ein bisschen glücklich und so. Und dann aber gleich wieder zu sehen, ich irgendwie muss ja das Weltgeschehen gleich reinlassen. Aber momentan reite ich momentan so eine friedliche und schöne Welle, dass ich auch das probiere, nicht reinzulassen, aber es geht halt gleich. Was ich aber jetzt wieder angefangen habe, um vielleicht wieder vom Anfang des Gesprächs zurückzukommen, ist, ich bin wieder viel mehr haptische Bücher am Lesen. Also, weil ich habe mich entschieden, ich will meine Bildschirmzeit ein bisschen in den Griff bekommen. Und ich kann auch auf dem Kindle oder bei mir auf dem Mac Bücher lesen, aber dann wirst du abgelenkt und so kommst du wie in eine andere Welt, wenn du das Buch aufschlägst und musst dich aktiv dazu entscheiden, das zu lesen und dann kommt deine Welt auch wieder ein bisschen in einen anderen Kosmos, wo dann plötzlich wieder, jetzt lese ich gerade ein Buch über die Familie Mann von Thomas Mann über den Sommer 33, wo sie ins Exil geflohen sind und nachher die Familienaufstellung, was sehr spannend ist. Und so probiere ich immer wieder andere Facetten in mein Leben hineinzuholen.
So kannst du in eine ganz andere Welt eintauchen. Genau. Ja. Genau.
Und das mache ich. Was liegt bei dir gerade auf dem...
Jetzt habe ich angefangen, das Lied des Propheten von David Lynch.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob der das etwas hat. Ich bin noch nicht weit und es ist recht düster. Also es ist eigentlich eine Dystopie. Es geht um einen Mann in Irland, der mit seiner Familie eigentlich friedlich lebt. Er ist Gewerkschafter, Lehrergewerkschafter und er wird dann einfach eines Tages festgenommen von so einer Geheimpolizei. Und ja, ich glaube, es wird recht düster. Es ist ein bisschen anstrengend zum Lesen. Ich kann noch nicht sagen, ob ich's würde empfehlen. Aber das Thema interessiert mich halt schon auch mega. Also in einer Welt, wo es immer mehr so, auch so diktatorische Tendenzen gibt. Und das Finde ich ein mega spannendes Thema.
Ja, du, ich habe gerade das Buch gelesen von der Miriam Sutter im Co., wo es um Femizid geht. Mhm. Also das ist auch, das hat recht viel auch mit mir gemacht. Mhm. Also ich habe momentan ein bisschen dickere Haut, weil das ist schon auch ein Stoff, der einem nicht kalt lässt.
Ja. Ja.
Niemals als Liebe.
Ja.
Ihr zweites Buch. Und das beschäftigt mich heute noch. Und ich bin auch ganz viel Biografie am Lesen. Ich habe jetzt gerade auch noch eine gelesen über die junge Friedensnobelpreisträgerin aus Pakistan. Also eben, was harten Stoff anbelangt, bin ich schon sehr erprobt.
Bist du erfahren.
Aber es hilft. Es hilft manchmal, auch wieder zu parallel sehen, wenn du siehst, dass mit, niemals als Liebe um die Istanbul-Konvention gehen, die die Schweiz auch unterzeichnet hat, 2017. Dann aber wieder parallel siehst du den UNO-BRK, wo die Schweiz auch unterzeichnet hat und beide Konventionen halbherzig umsetzt. Und über das Klimaabkommen reden wir gar noch nicht. Und dann fragst du dich einfach, warum dass die dreifältigen Konventionen so Fickenblätter sind, dass man einfach mitmachen kann, aber umsetzen auch wieder nicht. Und dann sehe ich einfach wieder das Grundproblem, dass der Föderalismus halt schon auch nicht nur cool ist. Mhm. Vor allem auch, wenn es um Femizid geht oder um das Thema Behinderung, dass da einfach halt ein Flickenteppich von unterschiedlichen Stärken geht oder unterschiedlichen Interpretationen über das Thema, wo dann halt schon auch nachdenklich stimmt. Und das hilft manchmal bei mir in der Arbeit, vielleicht mit anderen Gruppen sich zusammenzuschliessen, um vielleicht Leute zu werden.
Ja, ja. Und einfach seinen Horizont zu erweitern und eine andere
und
Sicht
zu sehen. Und auch sehen, dass man nicht allein ist.
Ja.
Ja, ja. Das hilft schon. Also, auch wenn es tragisch ist, aber denken, es ist nicht nur dieses Thema, wo vielleicht der grossen Mehrheit jetzt nicht so wichtig ist, sondern es ist alles, was über Strukturen nachdenken, ist halt einfach mühsam.
Ja,
aber
ja,
das müssen wir machen, weil irgendwann explodiert
es. Es ist schon nötig, ja. Ja.
Mal, Rahel, mich hat es wahnsinnig gefreut und ich sage dir ein ganz grosses Dankeschön.
Danke auch. Ich glaube, wir könnten noch mega lange
weiterreden. Wir könnten noch ganz lange
weiterreden. Das ist ja schön. Und ich glaube, ich habe vorhin den falschen Autor gesagt, weil der David Lynch ist ja ein Regisseur.
Ja, ich habe noch gedacht.
Ich glaube, er heisst Paul Lynch. Aber ich bin nicht ganz sicher. Aber sicher Lynch.
Lynch. Ist ja gleich. Du schon dann irgendwo in den Shownotes
ja, genau,
erwähnen.
Genau.
Doch, doch. Danke dir vielmals.
Danke auch.